Hallo Filmfans und herzlich willkommen zu Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Mein Name ist Sebastian Gertschikow und ich bin wie immer nicht alleine. Mir gegenüber in gebührendem Abstand sitzt Christoph Petersen, unser Chefkritiker. Hallo Christoph.
Hallo Sebastian, guten Morgen.
Und wir haben heute einen etwas interessanten Podcast, weil wir werden zuerst über den neuen Film mit Liam Neeson sprechen, Honest Thief, der ab dem 28. Januar als Download-Kauf zur Verfügung steht auf all den Plattformen, wo ihr so Filme kaufen könnt. Und ab 1. April gibt's das Ganze dann auch auf DVD und Blu-ray. Und ja, wir haben beide den Film geguckt und waren uns eigentlich ziemlich einig, okay, lange, glaube ich, werden wir über Honest Thief nicht sprechen können. Und dann kam Christoph mit der für mich sehr faszinierenden Nachricht, dass er im Januar, und ich meine, wir haben den Januar ja noch nicht mal voll, über 100 Filme geschafft hat zu gucken. Und deswegen.
Das stimmt so nicht.
Sorry.
Ich bin jetzt bei knapp über 90,
ja.
Aber es steht hundertprozentig fest, wenn ich morgen nicht ins Koma falle, dass ich die 100 diesen Monat knacke. Also die meisten davon sind schon bei Videoabenden eingeplant und so. Also ich komme auf jeden Fall über 100. Die Frage ist, ob ich an 110 komme, aber über 100 ist sicher.
Oh, ja, gut. Und deswegen reden wir erst über Honest Thief und danach wird uns Christoph einen kleinen Einblick in die 100 Filme gewähren, die er da so geschaut hat. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, es sind nicht zu viele so stuckartige Filme mit dabei.
Also die meisten Zuhörer wissen gar nicht, wissen, was Stuck ist. Aber es kommt ein Stuck-Videotag vor. Also ich habe einmal 6 Filme Stuck gemacht, ansonsten nicht.
Okay, gut. Dann reden wir aber erstmal über Liam Neeson und seinen ehrlichen Dieb. Christoph, willst du vielleicht den Leuten kurz erklären, worum es geht?
Ja, das ist nicht so schwer. Liam Neeson spielt einen erfolgreichen Bankräuber. Der ist in 8 Jahren in 12 Banken eingebrochen und zwar immer so auf ziemlich clevere Weise. Also er hat niemanden verletzt und wurde nie auch nur ansatzweise erwischt. Deswegen haben ihm die Medien auch den Spitznamen In and Out Bandit verpasst, weil er einfach immer schnell rein, raus und das war's dann und keiner weiß, wer er ist. Und der will jetzt in ein neues Haus ziehen und verknallt sich dabei in seine Maklerin. Und ein Jahr später, die wird gespielt von Kate Walsh und heißt Eddie Wilkins im Film. Und ein Jahr später entscheidet er sich dann jetzt, oder einige Zeit später entscheidet er sich jetzt, für sie will er sozusagen ein ehrbarer Mann werden. Und zu diesem Plan gehört unter anderem, das Geld zurückzugeben. Und, weil er das braucht er eigentlich auch gar nicht, und er will sich beim FBI stellen. Und er ruft dann da halt einfach an aus dem Hotelzimmer und sagt, ja, hier, ich bin der In-and-Out-Bandit und ich würde gerne mit euch einen Deal aushandeln, so dass ich mich stelle, ich gebe das ganze Geld zurück, ist ja auch nichts passiert und dann so, sagen wir mal, gehe ich 2-3 Jahre in den Knast und danach kann ich dann halt so meinen Lebensabend mit meiner neuen Freundin verbringen, so nach dem Motto. Aber das Problem ist, dass die FBI-Agenten, unter anderem gespielt von Terminator 2 Bösewicht Robert Patrick, die kriegen solche Anrufe eigentlich quasi jeden Tag. Weil der Typ ist halt überall in den Medien, dieses Phantom, und andauernd rufen irre an und sagen, ich bin der In-and-Out-Bandit, ich bin der In-and-Out-Bandit. Deswegen nehmen die das nicht so ernst. Und irgendwann, so nachdem er dann ein paar Mal angerufen hat und echt verzweifelt ist, weil er will sich ja einfach nur stellen, schicken die dann 2 von ihren untergebenen Agenten einfach mal so hin, einfach so pflichtbewusst, ja, guck da halt kurz vorbei, weißt du, dann haben wir Ruhe. Gespielt von Jay Courtney und Anthony Ramos. Und die stellen fest, dass das der echte ist. Und überlegen sich dann aber halt, wenn wir dem jetzt sein Geld wegnehmen, dann, und der hinterher erzählt, ja, ich bin der In-and-Out-Bandit und die haben mir mein Geld geklaut, dann glaubt dem ja immer noch keiner. Und die wollen ihn dann halt übers Ohr hauen und dann geht was schief, es sterben Leute und Liam Neeson wird dann quasi der Gejagte wie auf der Flucht, der unschuldig Gejagte, dem dann noch ein Mord angehängt werden soll und so. Und dann muss er halt aus dieser Fluchtposition heraus irgendwie seine Unschuld beweisen, während das FBI alle Mittel in der Hand hat, weil die sind alle korrupt. Und das ist so der Film.
Wie stehst du denn eigentlich, Christoph, zu Liam Neeson als Actionheld? Es hat ja irgendwie so ein bisschen angefangen mit den ganzen Taken-Filmen, 96 Hours, und irgendwie geführt, seitdem ist Liam Neeson in jedem zweiten Actionfilm irgendwie so drin. Gefällt er dir in solchen Rollen oder bist du da eher neutral eingestellt, was das angeht? Oder vermisst du den Charakterdarsteller Liam Neeson?
Ich weiß gar nicht, also ich finde Liam Neeson super. Aber ich weiß gar nicht, ob ich jetzt so wahnsinnig viele Charakterrollen von ihm habe, die ich so persönlich jetzt so ganz oben ansiedel. Also ich mag, es gibt so ein paar Rollen, die sind in eher unbekannten Filmen, so aus den späten 80ern, wo er so echt so ein bisschen auch lustig ist oder so ein bisschen ironisch und so. Und ich mag ihn eigentlich so, was die Abwechslung angeht. Ich mag ihn einfach als Präsenz. Deswegen, ja. Ich finde ihn in all seinen Actionfilmen super. Nur wenige davon sind dann auch die Filme gut.
Ja.
Aber also sozusagen ihn einfach da zu sehen, macht einen Actionfilm schon mal deutlich besser.
Ja, finde ich auch. Ich sehe ihn auch sehr gerne. Aber wenn wir jetzt mal beim Thema bleiben, in Honest Thief hatte ich so wirklich so das, so wieder mal so dieses Gefühl, okay, Liam Neeson, du solltest langsam mit diesen Action-Sachen aufhören, finde ich. Also ich fühlte mich gerade im Bereich der Action ein bisschen zurückerinnert an Taken 3, wo es diese tolle Szene gibt, wo Liam Neeson irgendwie über einen Zaun klettert und das so wahnsinnig schnell geschnitten ist, damit man nicht erkennt, dass der Stuntman da irgendwie rübergesprungen ist, wo man einfach merkt, okay, Liam Neeson ist halt auch kein junger Mann mehr und kann nicht mehr so viel rennen. Und dementsprechend, was ich bei diesem Film ein bisschen schade fand, war wirklich die Action. Also ich fand die Action an sich wirklich ziemlich langweilig. Es gibt so ein paar uninspirierte Schießereien. Es gibt mal hier und da so ein kleines Handgemenge. Aber wer jetzt mit Honest Thief irgendwie den großen Liam Neeson Action-Renner erwartet, den, glaube ich, müssen wir sehr enttäuschen, oder?
Genau, wir haben ja vorhin schon mal, du hast das Wort ehrlich benutzt, ich weiß gar nicht mehr wo, aber ich habe es gleich abgespeichert. Ich finde, das ein sehr ehrlicher Straight-to-DVD-Action-Film.
Ja.
Also sehr geradlinig, die Action-Set-Pieces sind eher wie in den 80ern, also es gibt eine Autoverfolgungsjagd, es gibt eine Schießerei und so weiter und die sind relativ bodenständig gemacht. Dass er jetzt da nicht so schnell über den Zaun kommt, ja, das passt halt in diesem Fall aber zur Rolle, weißt du, in den Taken-Filmen passt das nicht so wirklich, weil da spielt er ja diesen Superman.
Ja.
Aber hier spielt er ja, also er ist ja hier kein Actionheld, sondern ist einfach so ein Typ, der irgendwann, das findet man dann später raus, ich verrate jetzt nicht warum, aber relativ desillusioniert war und deswegen mit seinen speziellen Fähigkeiten, die eher, sagen wir mal, auf dem Ingenieurs-Level sind und nicht auf dem, ich mache ja alle Platt-Level, mit den Fähigkeiten bricht er halt in Banken ein. Und warum er jetzt, wo er plötzlich in diese Fluchtsituation kommt, jetzt irgendwie das alles können sollte, also zum Beispiel auch nur, warum er ein guter Schütze sein sollte, ist ja gar nicht unbedingt klar.
Ja doch, es wird ja irgendwann mal erzählt, dass er auch bei den Marines oder Green Berets oder...
Ja, ich glaube, das mussten sie noch machen, um das irgendwie zu erklären.
Ja, warum genau, genau. Aber das finde ich halt immer so ein bisschen so schade, dass du... Er kann nicht einfach nur irgendwie so ein normaler Ingenieur sein, der halt irgendwann desillusioniert war und gesagt hat, okay, jetzt raube ich Banken aus. Nein, Liam Neeson muss, es ist wie in den Taken-Filmen, so, er muss noch irgendeinen krassen Hintergrund haben, damit wir sagen können, ja, der kennt sich auch mit Waffen aus, der kann auch kämpfen und ist ja hier auch, kann ja auch Bomben bauen und sowas alles. Also das, weiß ich, finde ich sehr an den Haaren herbeigezogen immer.
Ja, aber irgendwie muss man es ja ein bisschen begründen. Hm. Also einfach nur eine ganz normale Prügelei zwischen ihm und einem 35-jährigen FBI-Agenten. Wenn du im 60-jährigen Typen, ne,
naja,
da nicht irgend so ein Hintergrund an dich ist, dann kriegt der einmal in die Fresse und dann liegt der flach auf dem Boden.
Naja.
Ich kann das ja nur von mir sagen. Selbst mit Green Beret ist das noch weit hergeholt, weil ich war in der Schule ein fantastischer Sportler. Ja, ich habe alle Blatt gemacht, war der beste Sportler meiner Schule. Jetzt habe ich lange nichts mehr gemacht und jetzt komme ich nicht mehr 100 Meter weit. Ja. Also dementsprechend, also selbst wenn früher mal Leute mal so Supersoldaten waren, dann heißt das nicht, dass die 30 Jahre später noch irgendwas drauf haben. Deswegen das als so, ich finde, es hat gepasst. Es hat gepasst. Und ich finde, also man muss das ganz ehrlich sagen, wenn er einfach eine Rolle einfach nur rein telefoniert und da einfach nur seinen Stiefel runterreißt, dann ist das halt 100-mal besser, als wenn das ein Bruce Willis macht oder ein John Travolta oder sowas.
Weil das stimmt, aber gut, die tauchen irgendwie auch gefühlt ziemlich lustlos auf. Bei Liam Neeson hat man wenigstens noch das Gefühl, dass er da Spaß an der Freude hat irgendwie.
Ja, ich bin mir da gar nicht so sicher, ob er die hat, aber so einfach sein, also jeder Schauspieler hat ja so einen Ruhepuls. Also einfach so eine, wenn er eine Szene hat, in der es nichts zu tun gibt, wo er einfach nur seinen Text aufsagen muss, ne? Dann haben die ja alle so eine bestimmte Art, wenn die jetzt nicht eine ganz abgefahrene Rolle spielen. Aber das merkt man ja. Also so bei so einem, gerade bei den englischen Shakespeare-Schauspielern, wenn die ihre normale Stimme haben, dann ist das ja immer schon sowas ganz Abgehobenes. Das hat er ja auch so ein bisschen diese Schule, ne? Und einfach so, wenn er sagt, ich schalte jetzt in Schauspielermodus und sage jetzt meinen Text auf, dann hat das schon eine Gravitas und einfach, das funktioniert einfach schon für sich. Da muss der gar nicht mehr viel dazu machen. Und deswegen hilft das halt in dieser Art von Film.
Ja, ich muss trotzdem sagen, ich war echt so ein bisschen enttäuscht von diesem Film, weil du hast ja schon so ein bisschen andeuten lassen, dass wir eigentlich auch einen relativ starken Cast so neben Liam Neeson haben. Du hast Kate Walsh erwähnt, die einige von euch wahrscheinlich aus Umbrella Academy oder Tote Mädchen Lügen nicht kennen können.
Und dann
oder
die andere Hälfte der Bevölkerung, Grey's Anatomy.
Und Private Practice. Jai Courtney haben wir dabei, Stirb langsam 5, Terminator Genesis, Captain Boomerang in Suicide Squad. Jeffrey Donovan, den ich persönlich vor allem aus dieser komischen FBI-Thriller-Serie Burn Notice kennen, wo Bruce Campbell auch mitgespielt hat.
Jeffrey Donovan ist einfach einer dieser Nebenschauspieler, die jeder kennt, aber keiner weiß, woher.
Ja, deswegen. Burn Notice war, glaube ich, so eine seiner großen Hauptrollen. Da gab es auch 7 Staffeln zu. Und in Fargo Staffel 2 hat er auch mitgespielt. Anthony Ramos hast du erwähnt, der wahrscheinlich für alle Musical-Fans aus Hamilton bekannt sein dürfte. Und genau, den T-1000 Robert Patrick, der, muss ich leider mal Spoiler sagen, hat nur eine sehr kleine Rolle.
Ja, und deswegen ist es auch sehr geschickt, ihn da zu besetzen.
Ja, genau.
Das macht sehr viel Sinn.
Also, ich habe mich, ehrlich gesagt, über Jeffrey Donovan habe ich mich so ein bisschen gefreut, weil irgendwie so seine Figur fand ich irgendwo ganz amüsant. So dieser gestresste FBI-Agent, der irgendwie gerade im Scheidungskrieg mit seiner Frau steckt und aus welchen Gründen auch immer irgendwie das Sorgerecht für den komischen kleinen Hund bekommen hat, den er daraufhin irgendwie den ganzen Film entweder in der Hand durch die Gegend trägt oder in seinem Auto neben sich auf dem Beifahrersitz zu sitzen hat, wo ich immer gedacht habe, warum? Warum hat diese Figur diesen Hund? Aber es macht diese Figur irgendwie tatsächlich ganz interessant.
Er spielt hier auch phänomenal. Also dafür, dass das so eine total eigentlich unwichtige Nebenrolle ist, ist er richtig gut in dem Film. Ja. Und er hat den Hund halt, weil sie hat das Haus bekommen, er wollte den Hund nicht haben, aber damit er überhaupt irgendwas bekommt, hat er halt den scheiß Hund genommen.
Wen ich ein bisschen langweilig fand, auch war Jai Courtney und Anthony Ramos. Also Jai Courtney ist ja quasi so der, von dem diese ganze Geschichte ausgeht, der dann sagt, weil sie finden dann irgendwie auf Hinweis von Tom Dolan, gespielt von Liam Neeson, finden sie irgendwie $3 Millionen in so einem Lagerraum und sagen sich, ach, beste Leben, nehmen wir, stecken wir ein und was kann der uns schon antun? Christoph hat es ja schon vorhin erwähnt. Ich fand Jai Courtney ein bisschen langweilig. Das war so.
Aber Jai Courtney ist immer langweilig. Der ist auch einfach kein guter Schauspieler.
Also Captain Boomerang lasse ich ihn. In Suicide Squad als Captain Boomerang fand ich ihn gut. Deswegen bin ich auch ganz froh, dass er in dem neuen James Gunn Suicide Squad quasi auch wieder zurückkehrt. Aber ansonsten finde ich Jai Courtney tatsächlich auch ziemlich langweilig. Aber halt auch die Figur, dieser Agent, so, es kommt so aus dem Nichts, so perfekt, wir haben jetzt 3 Millionen gefunden, ja, die behalte ich jetzt einfach. Und daraufhin entspannt sich halt dieses irre Szenario mit Mord und Erpressung und keine Ahnung was. Und in der Mitte ist halt Mastermind in Anführungszeichen, Jai Courtney, der für mich so blass war wie weiße Tapete. Also das war für mich so einer der Gründe, warum dieser Film am Ende für mich nicht funktioniert hat, weil du kannst Liam Neeson noch so gut haben, aber wenn sein Gegner so ein 0815-Ding ist, dann funktioniert es für mich einfach nicht.
Ja, das hat mich, hat mich natürlich gestört. Ist auch schlecht. Aber alles auf der Seite von Liam Neeson fand ich halt super. Mhm. Also man muss mal sagen, diese ganze, dafür, dass das am Anfang nur 3 Szenen einnimmt, dieses Verliebtsein von ihm und Kate Walsh funktioniert fantastisch. Mhm. Also wirklich, der knistert es richtig, obwohl die nur 3 Szenen zusammen haben. Das ist ganz super. Alles mit Robert Patrick ist super, alles mit Jeffrey Donovan ist super, mit den FBI-Agenten, mit denen er da andauernd am Telefon diskutiert und die ihn nicht ernst nehmen. Mhm. Und so. Also die erste Viertelstunde ist richtig vielversprechend. Da habe ich gesagt, habe ich Bock auf den Film. Und dann, ab der Sekunde, wo er in diese Fluchtsituation gerät, haben wir, also diese Geschichte, wo Leute unschuldige Menschen von FBI-Agenten gejagt werden, haben wir nun schon 1 Million Mal gesehen.
Und auch Million Mal besser.
Ja, weiß ich nicht, aber ab dem Punkt läuft der Film exakt so ab, wie man es erwartet. Es gibt keinerlei Überraschung mehr. Das trudelt dann einfach so bis ins Finale aus.
Ja, deswegen, die Filmstaatskritik gibt 2,5 Sterne und nennt das Ganze im Fazit, Liam Neeson macht mal wieder schnöden Pulp, halbwegs ansehnlich und unterhaltsam ist Honest Thief, aber trotzdem. Würdest du dem zustimmen, Christoph?
Ich bin da reingegangen, hab gesagt, so, ich gucke heute Abend so ein Direct-to-Video-Action-Ding und da hat der für mich perfekt, also bis auf die Bösewicht-Rolle, perfekt abgeliefert. Das heißt, dem Fazit würde ich voll zustimmen. Ich würde auch jedem recht geben, der sagt, das Ding sollte nur 1,5 Sterne bekommen. Ich persönlich gebe schwache 3,5.
Oh, okay. Ich finde den 3,5 sogar noch.
Für das, was er sein will, das ist, glaube ich, auch eine Erwartungsmanagement-Haltung. Ja. Ne? Aber so wie ich an dem Abend drauf war, als ich den Film geguckt habe und genau das erwartet habe, da finde ich halt, ich habe in der Zeit viele solche Direct-to-DVD-Sachen gesehen. Die sind alle handwerklich viel schlechter. Und das ist einfach sauber abgespult. Wenn man da gerade Bock drauf hat, kann man das gut gucken. 3,5 sind wirklich das absolute Maximum, ne?
Also mehr
geht,
sagen,
mehr geht auf gar keinen Fall, dann muss man ins Irrenhaus eingewiesen werden. 3,5 ist so an der Grenze, das sage ich jetzt einfach mal so, weil er mir an dem Abend einfach Spaß gemacht hat. So realistisch hätte ich eine Kritik geschrieben und nochmal eine Nacht drüber geschlafen, hätte ich wahrscheinlich bei Filmstarts auch nur 3 gegeben, aber jetzt bleibe ich bei meinem persönlichen 3,5 und so ist das.
Ja, also ich gehöre zu denen, die du erwähnt hast, die dem Ganzen 1,5 Sterne geben, weil abgesehen von einem tollen Liam Neeson, einem tollen Jeffrey Donovan und einem zu kurz gekommenen Robert Patrick fand ich den Film halt echt ziemlich langweilig eigentlich. Also ich, meine Erwartungshaltung war schon so ein bisschen mehr in Richtung, okay, also kriege ich jetzt hier auch so einen schönen Actionfilm, habe ich dann schnell gemerkt, okay, das ist es nicht wirklich. Dann funktioniert aber die ganze Story für mich auch nicht, ist ziemlich langweilig, fand sie auch wirklich sehr uninspiriert inszeniert und ja, also ich habe irgendwann nur noch auf die Uhr geguckt und gehofft, dass das Ding endlich vorbei ist.
Das mit den fehlenden Wendungen ist ja auch echt eine Überraschung, wenn man sich überlegt, dass der Film von Mark Williams ist.
Ja.
Ich meine, das ist immer in der Serienschöpfer von Ozark, also von dieser Netflix-Serie mit Jason Bateman, wo es sehr schnell, sehr, sehr düster und sehr, sehr twistreich wird. Und hier ist es wirklich so ganz geradlinig inszeniert. Aber dann, auf der anderen Seite, wenn man sich dann mal anguckt, der Typ hat vorher erst einen anderen Film als Regisseur gemacht. Und das war A Family Man mit Gerard Butler von 2016. Irgend so ein Family-Drama, von dem ich noch nie gehört habe. Und das genauso wie jetzt Honest Thief echt einfach nur generisch bis zum geht nicht mehr sein muss. Also irgendwie immer, wenn der Filme macht, wird's generisch. Und wenn er seine Serie macht, dann wird's völlig abgedreht.
Dann geht's gut, ja. Ja, deswegen. Also ich glaube, es ist so Hit and Miss. Ihr habt jetzt hier 3 verschiedene Wertungen. Christoph gibt 3,5, die Filmstadt-Kritik gibt 2,5, ich gebe 1,5. Ja, ich glaube, man muss schon ein großer Fan von Liam Neeson sein, dann kann man da vielleicht auch irgendwie seinen Spaß mit haben. Ich fand ihn aber trotz Fan von Liam Neeson ein bisschen langweilig. Aber jetzt kommen wir doch mal zu dem Augenblick, wo ich sehr gespannt drauf bin. Und ich traue mich gar nicht, es zu sagen. Ich habe zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung bislang 21 Filme geguckt.
Das ist wirklich viel?
Das ist nicht viel, nee. Also ich weiß auch, dass ich halt längst nicht mehr so viel gucke, wie ich früher vielleicht
geguckt habe. Ja, aber 21, was haben wir heute, den 26.? Das ist ja trotzdem fast einer pro Tag. Für die meisten Menschen ist das ja immer noch eine Menge.
Ja, eben. Also, aber bei mir summiert sich das eher so immer auf Freitag, Samstag, Sonntag, wo ich dann irgendwie abends gerne mal ein oder zwei Filme gucke, weil so unter der Woche gucke ich entweder meine Serien, aktuell hole ich gerade Mad Men nach, was bei mir echt, in der ersten Staffel fand ich es echt schwierig, mittlerweile bin ich voll drin, bin froh, dass ich dran geblieben bin und sonst versuche ich halt noch ein bisschen zu zocken und zu lesen und sonst irgendwie was zu machen, da habe ich unter der Woche nicht so viel Zeit zum Filme gucken, aber Christoph.
Ja, das mit dem Zocken hat natürlich jetzt geholfen, dass ich immer noch darauf warte, dass hier, wie heißt das? Cyberpunk, ne?
Ach so, ja.
Habe ich mir gekauft am ersten Tag.
Ja.
Dann bin ich da irgendwie in so einer Werkstatt losgelaufen und dann bin ich aus. Und dann saß ich in so einem Auto und meine Windschutzscheibe war völlig braun.
Ja.
Ich konnte nicht rausgucken. Und ich weiß nicht, woran das lag. Dann habe ich so eine Cutscene durchgemacht und dann durfte ich irgendwann endlich losfahren. Dann bin ich aus der Garage rausgefahren und dann habe ich gemerkt, dass ich einfach immer, egal wo ich hingeguckt habe, alle Bäume sehen konnte, überall auf der Karte, auch hinter Bäumen und so, hinter Bergen und so. Das heißt, alle Bäume waren immer auf meiner Windschutzscheibe.
Okay.
Und ich konnte quasi nicht rausgucken, weil egal wie weit der Baum weg war, er war quasi auf meine Windschutzscheibe gemappt und ich konnte an denen nicht so gerade noch so hier und da mal ein bisschen durchgucken. Und dann habe ich gesagt, nee, den Scheiß spiele ich jetzt mit Sicherheit so nicht weiter. Und
naja,
jetzt warte ich darauf, dass das irgendwann in der Form ist, wo ich das auch spielen kann.
Naja, ich habe auch irgendwie gehört, ne, Cyberpunk hat für die PlayStation 4, glaube ich, irgendwie sehr viele Probleme und da deswegen.
Ja, ich spiele das aber auf einem hochgezüchteten Gaming-Rechner. Und so, da habe ich eigentlich gehört von vielen, dass das Ding eigentlich gut laufen soll. Aber ich hatte, also wahrscheinlich hätte ich noch ein bisschen rumgespielt und noch ein bisschen versucht, hätte es auch geklappt. Aber weißt du, ich hatte dann, man freut sich drauf, man macht da irgendwie 12 Stunden Download. Da habe ich gleich gesagt, nee, komm jetzt.
Ja, okay.
Und dann, ja, Besseres zu tun, ich gucke jetzt 100 Filme.
Okay.
Wobei das nicht stimmt, es ist rein natürlich passiert, ohne dass ich irgendwas passiert habe. Das ist einfach Lockdown, ja. Lockdown ist scheiße, guckt man halt 100 Filme. So, und dann, als ich bei 80 war und gemerkt habe, wo ich im Monat stehe, war ich erstens ein bisschen erschreckt. Weil ich hatte damals, als ich noch freier Journalist war, ist mein Rekord schon über 1000 Filme im Jahr. Aber da habe ich auch quasi sozusagen tagsüber 4 Pressevorführungen am Stück gesehen. Da war das quasi mein Arbeitstag. Die 100 Filme jetzt, von denen habe ich, glaube ich, einen einzigen während der Arbeitszeit geguckt. Weil es gibt ja keine Pressevorführung gerade. Das heißt, das ist alles privat, mehr oder weniger. Krass. Und das heißt wirklich, okay, neben 40 Stunden Job 100 Filme gucken, das ist schon ein bisschen krass.
Ja. Ich wollte gerade sagen, da muss ich jetzt einfach mal die privateste Frage aller Zeiten stellen. Schläfst du überhaupt noch? Oder wann gehst du ins Bett? Wann stehst du wieder auf, um irgendwie
unter... Nee, ich schlafe viel.
Ja, okay.
Alles gut. Das ist ja auch gar nicht so schwer. Also ich habe halt, man guckt halt jeden Samstag und Sonntag mehr so in Richtung 7 Filme und dann braucht man in der Woche auch nur 1-2 abends oder 1-2 abends.
Okay.
Und ich gucke jetzt neuerdings, habe ich angefangen, einfach weil ich da besser abschalten kann. Ich gucke jetzt, mache jetzt meistens länger Mittagspause und gucke in der Mittagspause beim Essen einfach einen Film.
Ach so, ja.
Dann arbeite ich abends eine halbe Stunde länger und dann ist gut.
Okay, na dann fangen wir mal an mit, also wir werden jetzt nicht alle 80, 90 Filme durchgehen, aber so ein paar Highlights oder ein paar Schocker, die Christoph entdeckt hat, gehen wir jetzt mal durch.
Ja, genau. Wir machen das so nach den üblichen, was guckst du eigentlich regeln, ne?
Genau, also für alle da draußen, die es noch nicht kennen, wir hatten früher ja dieses Steady-Format, was guckst du so? Und da war die Regel, dass mir der jeweilige Redakteur oder die jeweilige Redakteurin, die gerade im Podcast-Studio ist, mir quasi vorstellt, was sie so gucken. Und wenn ich irgendwann keinen Bock mehr darauf habe, was mir gerade erzählt wird, dann sage ich, okay, und was guckst du noch so? Und damit das so ein bisschen vorangeht und wir gucken können, was mich interessiert und was mich überhaupt nicht interessiert. Und Christoph weiß schon, dass er mir mit Thomas Gottschalk und Mike Krüger nicht nochmal kommen muss.
Ich habe diesen Monat wenig deutsche, gar keine deutschen Komödien gesehen. Ich habe am Ende des letzten Jahres über Weihnachten mit meinem kleinen Bruder zusammen Heinz Erhardt-Filme geguckt.
Ah, okay, ja gut.
Das kommt jetzt nicht hier rein.
Okay,
ja gut, fangen wir am 1.1. an. Ne? Mein 1.1. habe ich mir vorgenommen.
Führst du da eigentlich so Tagebuch, dass du das genau weißt?
Ja,
so?
Aber das tue ich auf einer Konkurrenzseite, deswegen nenne ich die nicht.
Oha, okay.
Aber Leute, die Filmtagebücher kennen, wissen, welche ich meine.
Okay, gut.
So, 1.1. habe ich angefangen mit, habe ich mir vorgenommen, das hatte ich mir auch wirklich schon extra vorgenommen, 1.1. war Kritterstag. Weil ich habe nie Kritters geguckt.
Ja.
Deswegen habe ich am 1.1. gleich alle 4 originalen Kritters, den Kritters-Kurzfilm von 2013, die Webserie von 2018, glaube ich von Shudder Original, die zählt natürlich nicht zu meinen 80, habe ich aber trotzdem geguckt. Und danach dann noch den Critters Attack, so ein Sci-Fi-TV-Film von 2019.
Ja, okay.
So alles durch.
Ja, ja cool. Die stehen tatsächlich auch noch bei mir auf der Liste, diese Critters-Viecher-Monster-Sachen. Ich muss auch immer noch diesen Tremors gucken, hier mit diese Tremors-Reihe, die Raketen im Land der Raketenwürmer, mit der erste Film mit Kevin Bacon.
Critters, wie gesagt, also der erste ist ziemlich cool, der ist mehr so ein typisches 80-Jahre-Monster-Ding, aber richtig gut gemacht, relativ klein noch, spielt ja eigentlich hauptsächlich nur auf dieser Farm. Ich habe 4 Sterne gegeben. Der zweite ist dann wirklich vollkommen abgedreht, weil dann kommt die Critters haufenweise, es gibt zum ersten Mal diesen riesigen Critters-Ball, das ist einfach, macht wahnsinnig Spaß, ist völlig bekloppt, macht wahnsinnig Spaß, hat auch 4 Sterne bekommen. Der dritte ist dann der spielt dann in der Stadt zum ersten Mal in so einem Wohnhaus, wo so ein Vermieter irgendwie seine Mieter da raus haben will und dann kommen halt ein paar Critters und dann, gibt's halt so ein bisschen Gemetzel da. Das ist der, wo Leonardo DiCaprio mitspielt, als er irgendwie 14 war.
Oder okay, 15, krass.
Sehr jung oder 16.
Also alle Leo-Fans, wenn ihr euch Hardcore-Fans nennen wollt, guckt Critters 3.
Ja, der ist dann der erste, der schon nachgelassen hat. Ich hatte immer noch viel Spaß damit, ich habe ihm 3 Sterne gegeben. Das kann man sich gucken. 4 ist dann wirklich der absolute Tiefpunkt. Das ist immer, was macht man, wenn man nicht mehr weiter weiß in einer Horrorreihe?
Oh, ein Prequel.
Nee.
Nicht?
Heutzutage, ja. Damals hat man noch was anderes gemacht.
Keine Ahnung.
Man ist ins All geflogen.
Ah,
Der vierte Teil ist Critters im Weltall.
Ja.
Das fühlt sich so an, als ob die irgendein 0815 Sci-Fi-Script genommen haben, das sie noch im Keller liegen hatten und haben dann da einfach in 13 Critters dazu geschnitten.
Okay.
Das ist einfach stinklangweilig. Ja. Es passiert überhaupt nichts und die Critters kommen nur ganz selten vor. Das ist einfach, ist einfach zum Einschlafen. Ist blöd, Das ist, ich habe 1 Stern gegeben. Also ganz furchtbar. Und dann jetzt die Serie lasse ich aus, aber den TV-Film von 2019 so in so Südafrika für wenig Geld gedreht, aber 2,5 Sterne von mir, das war völlig in Ordnung. Die Effekte sind und die Puppen sind alle handgemacht.
Okay,
also ich habe diesen Monat, cool, da kommen wir dann später noch zu, ich habe einige Horror reingeguckt.
Ja.
Und man merkt das immer so, wenn die fangen dann solide an, Und sobald dann der Sprung kommt von handgemacht zu CGI, gibt es immer so einen starken Abfall bei mir.
Ja.
Das ist immer dann, nee, das hat einfach nicht denselben Impact. Selbst wenn wenn sie schlecht gemacht sind, sowieso nicht. Aber auch wenn die gut gemacht sind, das ist nicht dasselbe.
Ja,
ich nehme lieber einen handgemachten Effekt, bei dem ich erkenne, dass es ein Effekt ist, als so CGI-Effekt.
Absolut, bin ich vollkommen bei dir. Ich bin auch gerade dabei mit meinem guten Freund und Kollegen Yves, gucken wir jetzt auch gerade so ein paar Horror-Franchises. Wir haben jetzt gerade Nightmare on Elm Street durchgehabt, fangen jetzt mit Freitag der 13. an.
Ja, Nightmare on Elm Street ist sowieso eins meiner Lieblingsdinger, weil selbst bei den Filmen, die angeblich schlecht sein sollen, unfassbar kreativ in Szene gesetzt. Diese Traumsequenzen sind fast immer der Hammer.
Also den einzigen, dem ich so gar nichts abgewinnen konnte, war tatsächlich der, einmal das Remake, das fand ich echt nicht gut.
Nee, das mochte ich auch nicht.
Und tatsächlich den A New Nightmare, den Wes Craven dann nachträglich noch gemacht hat, den fand ich auch nicht so gut.
Ja, der ist schon super.
Aber alle anderen so, finde ich so.
Und Freddy vs. Jason, habt ihr den eingebaut schon oder habt ihr
den aufgehoben? Den gucken wir, wenn wir die Jason-Reihe durchhaben, damit wir dann quasi, ich bin da immer ein bisschen pingelig, was sowas angeht.
Freitag 13. habe ich letztes Jahr auch komplett durchgeguckt an zwei Tagen. Und auch besser, als ich sie in Erinnerung hatte und besser, als ich erwartet hätte. Aber der hat wirklich auch einige Totalausfälle.
Ja, das glaube ich.
Also der hat auch einige, die richtig scheiße sind. Ja.
Okay, dann gehen wir mal weiter. Von Critters kommen wir jetzt zu.
Natürlich am 2.2., du hast jetzt nicht abgesprochen, alle 7 Teile von Im Land der Raketenwürfer.
Ah, okay, geil. Ja, sehr cool, ja.
Das habe ich mit einem Kumpel zusammen gemacht. Haben wir so einen Marathon geplant. Alle 7 Teile mittags um 1 angefangen.
Und was taugen die? Weil ich höre immer, dass der erste halt wirklich gut sein soll. Und
der erste ist für mich nach der Weiße Hai der beste Creature Horror, der jemals gedreht wurde.
Okay, krass. Also,
wobei das jetzt nicht wirklich Horror ist, es ist mehr so Abenteuer oder so. Aber das ist einfach, der Film ist so genial.
Ja, okay.
Also der ist, also 4,5 Sterne, knapp an 5 Sterne, das ist wirklich ein Meisterwerk.
Okay, krass.
Und das ist super, wer das Konzept nicht kennt, das sind quasi so Riesenwürmer, eine Nummer kleiner als in Dune, ne? Aber sehen so ähnlich aus, die sich wahnsinnig schnell unter der Erde bewegen können und halt jede Erschütterung wahrnehmen. Und im Endeffekt ist das die Filmversion von dieser Netflix-Show Alles ist Lava oder diesem Spiel, das man früher im Sportunterricht gespielt hat, weil alle Leute gehen dann so auf die Häuserdächer und müssen sich von einem Dach zum anderen rüberspringen oder in der Wüste von einem Felsen zum anderen und man darf auf keinen Fall den Boden berühren, da wird man aufgefressen und das ist einfach.
Davon gibt es insgesamt 7 Teile, ja?
Ja. Also die ersten, muss ich mal gucken. Der erste ist der zweite ist auch noch mit Fred Ward, da ist Kevin Bacon aber schon raus, der hat dann so einen neuen, der auch lustig sein soll. Kevin Bacon ist ja so ein bisschen der lustigere von beiden und der im zweiten Teil ist eher nervig, aber der Film ist echt noch okay. Wir müssen dann Mexiko da irgendwie so eine Ölfarm da von den Tremors befreien, damit die da wieder Öl abbohren können oder so, keine Ahnung. Und dann übernimmt dieser Michael Gross. Das ist so der Typ, der im ersten Teil so ein Trump-Fan, also der hat dann so seinen eigenen Keller mit hunderten Waffen, ist dann so ein Waffenfetischist und Survival-Experte. Und ab dem 3. bis 7. Teil übernimmt der die Hauptrolle.
Okay.
Und ab dem 4. Teil oder so, ab dem 4. oder 5. sind die auch alle vom selben Regisseur, von dem Don Michael King, der dreht quasi, der hat auch Death Race 7 und was weiß ich, der dreht alle diese komischen Fortsetzungen.
Ja, okay.
Und da dreht er wirklich 5 von einem Jahr. So, und die waren auch teilweise echt scheiße. Okay. Die Dinger sind CGI dann. Ja. Das wurde dann hinten raus, das wurde dann doch ein bisschen stehen dann hinten raus, ja.
Aber da gibt's ja auch noch irgend so eine Serie, ne?
Es gibt eine TV-Serie, die haben wir nicht untergekriegt, logischerweise, weil die waren nochmal.
Ja.
Also das war jetzt, glaube ich, fast 12 Stunden.
Ja.
Reine Filmzeit und man muss ja zwischendurch noch Kaffee trinken. Aber, die Serie ist nochmal so. Also es war eine ganze Staffel. Und ich habe mal geguckt, die hatten recht, wurde nach einer Staffel abgesetzt, hat aber bei den Fans einen ganz guten Ruf.
Ja, eben, das habe ich nämlich auch gehört. Ja.
Und die spielt auch da in dieser Stadt, also wo der Originalfilm spielt. Ich glaube, auch einige Originalschauspieler sind dabei, logischerweise nicht Kevin Bacon.
Ja.
Und die habe ich mir jetzt bestellt aus Amerika, aber die ist jetzt seit Wochen in der Post, weil momentan dauert das ja ewig.
Ja.
Und dann, was es noch gab, ist 2018 oder keine Ahnung, oder 17, gab es einen Pilotfilm zu einer neuen Serie von Amaja. Alexandre Aja, dem Regisseur von High Tension und Maniac und so, von dem französischen Horror-Spezialisten. Und da hat Kevin Bacon wieder mitgespielt. Aber irgendwie, nachdem die den Piloten abgedreht haben, wurde das nicht bestellt.
Okay.
Und der ist auch noch nicht geleakt oder so, also den kann man auch nicht gucken. Also kann auch sein, dass sie den noch gar nicht zusammengeschnitten haben, dass sie schon nach den Dreharbeiten aufgehört haben. Weiß ich nicht. Aber so, das war Tremors.
Ja, okay, krass, cool. So, was kommen jetzt noch für Horror-Franchises dran?
Ich muss meinen Zettel umdrehen.
Dreh deinen Zettel um.
Ja, genau, also wollen wir erstmal die Horror-Franchises fertig
machen? Ja, na komm, jetzt, dann weiß ich.
Weil das ist jetzt aber zeitlich übersprungen, weil das ist jetzt mein letzter Samstag. Also von
das ist vollkommen okay, wir müssen ja jetzt nicht.
Ich habe jetzt in Vorbereitung auf den Release des Reboots im Februar, habe ich am Samstag alle 6 Wrong-Turn-Filme geguckt.
Oh, okay, noch nie gesehen. Keine Ahnung, taugen die was?
Nö. Sehr gut. Also erstmal war es gar nicht so einfach, die zu bekommen, weil ich habe mir dann ganz naiv, weil ich an sowas immer gar nicht mehr denke, die deutsche Blu-ray-Box bestellt für 7 € bei Amazon für 6 Filme. Mhm. Dann, als ich dann gesagt habe, komm, lass mal sie ja Samstag gucken, wurde mir erstmal mitgeteilt, ja, dann sind ja 2 bis 5 sind ja mega geschnitten. In Deutschland habe ich alle verboten. Mhm. Habe ich mir sie dann halt woanders bestellt. Gibt ja Länder, wo man sie bekommt. Und ich meine, das ist bei den Filmen auch wichtig, weil die sind halt wirklich mega brutal.
Ja.
Also es geht ja um so, also es geht um so ein Backwoods degeneriertes Inzest-Monster-Familie da, die da alle umbringt und aufisst.
Mhm.
In manchen Teilen sind sie auch noch übermenschlich stark, weil sie in der Nähe von so einem Atomkraftwerk gewohnt haben. Also oder so
ein bisschen The Hills Have Eyes.
Ja, es ist exakt. Es ist exakt
jetzt im Wald. Okay, ja, ist, alles klar. Ja.
Und ja.
Aber das Remake kriegt irgendwie keine guten Kritiken, ne? Oder ich habe heute zumindest irgendwie das Reboot den Artikel auf Filmstarts gelesen, dass das wohl irgendwie unerwartet auch komisch sein soll, oder?
Nee, ich glaube, also das Original, also mal ganz kurz, der erste Wrong Turn von 2003 von Rob Schmidt ist einfach, Leute nehmen einen Umweg über so einen Waldweg, weil die Autobahn ein Unfall war oder so, keine Ahnung. So, und dann haben die dann eine Panne, oder es ist keine Panne, sondern da wurde halt so eine Falle gelegt, aber dann stecken sie da fest und werden dann halt von diesen da aufgefressen und gejagt. Das Tolle am Original ist, was ich gar nicht mehr wusste, ich habe den ersten kannte ich schon, den habe ich jetzt nochmal geguckt nach 17 Jahren, aber ich konnte mich gar nicht mehr erinnern. Der zweite Teil dieses Films spielt fast ausschließlich in Baumwipfeln.
Okay. Krass.
Also die retten sich dann zwischendurch auf so einen Hochausguck, weißt du, von wo man jagt.
Mhm.
Und dann zünden die Bösen den an. Ja. Und dann müssen sie quasi aus dem Fenster springen und retten sich so in die Baumwipfel gegenüber. So. Springen die einfach rauf und hoffen, dass sie irgendwie hängen bleiben. So, und dann sind die da oben. Und die anderen klettern dann hoch. Und dann spielen so 20 Minuten für dieses Film, nur wie sie so auf diesen Baumwipfel hin und her springen. Und das fand ich einfach super. Es ist klar im Studio gedreht, ja, das erkennt man sofort. Mhm. Aber trotzdem, das hatte echt was. Also ich fand den auch viel besser als damals. Damals fand ich den richtig scheiße.
Ja.
Jetzt fand ich zumindest den ersten gut. Aber ja, nochmal zurück zum Reboot. Also das, was ich aus den Kritiken rauslege, ist halt, dass sie dieses, das war ja ganz einfach, ne? Einfach nur Leute im Wald.
Mhm. Klar.
Kannibalen wollen die auch essen. Fertig. Ja. So, im Neuen soll das wirklich so richtig abgedreht sein. Und ich glaube, das geht mehr so in Richtung Midsommar oder so. Also mehr so in so Arthouse, David Lynch. Also so viel, viel weiter gedreht. Also überhaupt nicht mehr so dieser Gradlinie einfache Slasher, sondern wirklich so mehr so abgedrehter Lynchetzke Horror.
Okay,
und da ist dann die Hälfte raus, die andere Hälfte ist nicht raus. So, weißt du, das spaltet halt.
Naja, klar. Gut.
Also schreiben halt alle so ungefähr, ja, cool, dass die sich so unfassbar viel trauen. Leider funktioniert's nicht oder so.
Ja, aber es ist ja letztendlich irgendwo auch mal ein bisschen, eigentlich schon fast lobenswert, dass sie sich mal was trauen, weil immer wenn irgendwelche Horror-Reboots kommen, ist es gefühlt das Gleiche, nur mit neuen Schauspielern.
Ja, und vor allem, die haben immer so geile Trailer. Der jetzt ja auch.
Ja.
Aber das Schlimmste war bei Joe on the Watch, ne? Dieser Hammer-Trailer mit dieser Hand, die da hinten beim Duschen aus dem
Dings kommt. Ja.
Und dann guckt man den Film und der ist einfach mal Endkacke.
Ja, ja, das stimmt, ja. Der neue The Grudge-Film war echt gruselig. Okay, hast du noch ein Horror-Franchise oder sind wir?
Soll ich das vorziehen?
Okay. Ja, klar.
Wir haben einen Videoabend gemacht zum Thema 80er Jahre Creature-Horror.
Ja.
Ganz kurz, weil der eigentlich interessante ist der letzte, weil wir haben geguckt Alligator, also deutsch heißt das glaube ich Der Killer Alligator, mit Robert Forster von 1980, der ist super.
Okay.
Der hat auch, das ist bin nicht nur ich, der hat allgemein den Ruf super zu sein. Das geht um so ein kleines Mädchen, das irgendwie von so einer Krokodilshow, da kann man als Andenken so Babykrokodile kaufen.
Ja.
Schon schlimm genug.
Ach so,
ja. Und dann ihr gemeiner Vater spült das halt im Klo runter. Ah, und dann 20 okay, Jahre ja. später, weil da unten dann auch noch so eine komische Versuchsfirma lagert ihre die klauen Hunde in der ganzen Stadt und spritzen denen so Genzeug. Mhm. Und dann sind die tot. Und dann, weil Versuchstiere, und die entsorgen die in der Kanalisation. Genau, und dieses Krokodil ernährt sich dann halt 20 ja. Jahre lang von diesen genmanipulierten Hunden und ist dann so riesengroß.
Geil.
Und dann, ja, das ist halt Trash, aber das ist, macht mega Spaß und ist okay, richtig gut gemacht. Cool. Den zweiten Teil von 91 dann, der ist solide.
Okay.
Den kann man dann, wenn man den ersten mochte, guckt man den mit, das ist nicht schlecht. Dann habe ich geguckt, den anderen, der ziemlich berühmt ist Grizzly.
Mhm.
Also da geht's, ist auch so von, nee, der ist sogar schon von 76. Ja, ich habe mir das alles nicht aufgeschrieben. Also aus dem Kopf ist er von 76. Hm. Und da geht's halt auch um so einen Grizzly, der in so einem Nationalpark da irgendwie Leute okay, den Köpfe abhaut.
Okay.
Und zwar wirklich die Köpfe abhaut.
Was super mutierte Grizzlies halt irgendwie so tun, ne?
Nee, der ist gar nicht mutiert.
Ach, der ist nicht mutiert.
Oder vielleicht war ein bisschen mutiert. Auf jeden Fall ein Tacken größer als normal. Ich glaube, am Schluss kommt irgendwie raus, dass das so ein Ableger ist von so einer eigentlich schon längst ausgestorbenen Sorte.
Okay.
Aber bei dem waren die Grizzly-Szenen sind super gut gemacht.
Mhm.
Also das ist einfach richtig gut gemacht. Die Szenen zwischendurch und so die Interaktion von diesen Rangern und so, das ist okay. Also der hat schon ziemlich einen Kultruf. Wobei manche halt sagen, der ist wirklich gut, manche sagen, das ist so ein schlecht, der ist schon wieder gut Film.
Ja, okay.
Aber der gibt es auch in einer super schön aufgemachten neuen Blu-ray-Edition okay, und cool. so. Also der hat schon einen ziemlichen Ruf. Und was wir dann geguckt haben, und das ist jetzt das, wo du mich bitte nicht sofort unterbrichst, weil das willst du auch wissen, wir haben Grizzly 2 geguckt. Und Grizzly 2 ist, der hat 100 verschiedene Titel, ja. Der ist so von Anfang der 80er. Und das ist einer der legendärsten Filme so unter Genre-Fans überhaupt, weil
okay.
Der wurde nicht fertig gemacht, weil nach der Hälfte der Dreharbeiten ist der Produzent verschwunden mit allem Geld. Und das wurde irgendwie in Osteuropa gedreht und die Idee ist, der ist einfach, der ist im Gefängnis gelandet und keiner hat das mitbekommen. Auf jeden Fall war der dann weg und dann haben sie abgebrochen.
Krass.
Und dann hatten sie quasi schon fast alles gedreht.
Ja.
Das geht in dem Film darum, dass so eine US-Senatorin aus irgendeinem Grund so ein Rockkonzert, so ein riesiges Rockkonzert in so einem Wald veranstaltet. Ich weiß nicht warum.
In Osteuropa.
Nee,
oder Osteuropa soll schon Osteuropa Amerika
als,
sein.
Osteuropa soll schon Amerika sein, irgendwo so ein Nationalpark. Und da kommt halt ein Grizzly und bringt Leute um. Und, aber die Grizzly-Szenen hatten sie nicht gedreht. Also es gibt keinen Grizzly in dem Film.
Oh.
Weil die haben einfach quasi alle die Menschen-Szenen hatten sie schon gedreht. Und die Szenen, wo man dann quasi den Gegenschuss sieht, wo dann der Grizzly kommt und denen den Kopf abhaut. Man sieht, wie der Kopf abgehauen wird, aber man sieht die Grizzly nicht. So, das haben sie nicht gedreht. Am Schluss, es gibt die Szene, wo der Grizzly stirbt, die haben sie gedreht.
Okay.
Aber das war die einzige Szene mit Grizzly. So, weil da, so weit waren
das
die noch.
Ist aber
nicht.
Trotzdem als fertiger nee, Film
und dann,
rausgekommen?
Nee, ist er nicht. Okay. Logischerweise ist er nicht als fertiger Film rausgekommen. Das ist auch nur so 50 Minuten, 45, 50
okay.
Minuten. Und der geisterte jetzt 30 oder 40 Jahre lang als Workprint durch illegal, was heißt illegal, hat ja kein Mensch mehr die Rechte an dem Film oder vielleicht haben auch noch welche Rechte, aber egal. Auf jeden Fall geisterte der so auf VHS-Kassetten rum und es war so lange Zeit, bevor es das Internet gab, wo man sich den einfach irgendwo angucken konnte, war so auch, gibt's den überhaupt wirklich? Erzählen die Leute das nur?
Geil.
Weißt du so? Und so, ja. Und jetzt hat irgendjemand die Rechte an diesem Workprint gekauft, wo aber der Grizzly fehlt und der auch zu kurz ist.
Ja.
Und meine Vermutung ist, jetzt ist herausgekommen, dauert 75 Minuten, und meine Vermutung ist, die haben das Material genommen, einen Praktikanten gegeben, gesagt, hier hast du $5,000 für irgendwelche Stock-Footage.
Von Grizzly-Bären?
Nee, Stock-Footage, so Datenbanken, also man kann sich ja einfach irgendwelche...
Ja, ja, klar.
Ne? Und jetzt fängt, dann hast du jetzt, es gibt einen, so einen Hubschrauberflug über so einen Wald, der kommt ungefähr 20 Mal vor, ist das immer dasselbe. Du siehst andauernd so Natur 4K, also so richtig hochauflösende 4K-Aufnahmen okay. von so zwei Bärbabys, die da spielen. Die sind einfach so völlig wahllos einfach in den Film reingeschnitten. Und dann am Schluss, also mehr als oder ungefähr die Hälfte des Films ist das Konzert.
Yeah.
Weil sie hatten, weil ist ja logisch, wenn du hast dieses große Konzert mit 10.000 Fans, was weiß ich, so ein Rockkonzert. Da drehst du natürlich, auch wenn das am Schluss im Film nur 5 Minuten sein soll, drehst du das natürlich alles mit, dass du es hast.
Ja.
Das heißt, dadurch, dass sie das gedreht hatten, hatten die davon super viel Material, von dem sie am Schluss wahrscheinlich 5 Einstellungen benutzt hätten. Mhm. Aber jetzt macht sie einen halben Film aus, weil sonst hatten sie ja nichts.
Okay.
Und sie haben zusätzlich noch alle möglichen Konzertauftritte eingekauft als Rechte. Das heißt, du guckst dieses Konzert, dann kommt Schnitt, dann kommt quasi die nächste Band, wo der du sofort siehst, dass die auf einer ganz anderen Bühne steht, ja. Oft so, du merkst sofort, die spielen überhaupt nicht beim Rockkonzert, die spielen in irgendeinem kleinen Club oder so. Sie haben irgendwelche beliebigen Bands, irgendwelche 5-minütigen Musikvideos eingekauft und haben das da einfach reingeschnitten.
Okay.
Das ist der Film, so. Und das Beste ist ja noch, es gibt ja zum Beispiel, wie bei jedem dieser Filme am Anfang, erstmal damit du zeigst, es gibt eine Gefahr, hast du drei Backpacker, die quasi als erstes umgebracht werden, bevor dann der eigentliche Film anfängt. Diese drei Backpacker in Grisly 2 sind George Clooney, Laura Dern und Charlie Sheen.
Okay.
Damals alle noch, kannte keine Sau, ne? Das war vor, bevor sie bekannt wurden. Aber du musst dir das mal überlegen, die drei Leute, die stehen jetzt auch ganz groß auf dem DVD-Cover.
Ja, natürlich.
Die sind nach drei Minuten tot. Aber stehen jetzt George Clooney, Laura Dern und Charlie Sheen. Und so geht das weiter. Timothy Spall, der später bei Harry Potter war und einer der Hauptdarsteller von Mike Lee, ist da irgendwie so eine Stagehand, die ein paar Mal im Hintergrund rumsteht. Und hier, wie heißt der, One Rice Davis aus Herr der Ringe, der den Zwerg da spielt. Der spielt hier so ein Bärenjäger mit französischem Akzent.
Okay, geil.
Aber wie gesagt, es gibt ja keinen Bären.
Ja, also es ist also, mehr der Musikfilm zu Grizzly.
Ja, auf jeden Fall. Ja, das
klingt echt absurd, aber...
Ja, man sollte sich den schon mal angucken.
Ja, auf jeden Fall, ja.
Das war...
Sehr gut. So, was hast du denn noch auf deiner...
Ja, willst du jetzt den einen Stahltag wissen oder willst du lieber zufällige Sachen?
Lieber zufällige Sachen, weil die Stucksachen sind alle sehr stuckig, also...
Ja, okay. Was ich gesehen habe, ist, okay, das könnte man auch... Dann lass mir das machen, einer meiner Mittagspause-Filme.
Oh, okay, ein Christoph-Mittagspause-Film.
Ja, ich mache die meisten, weil der dauert ja nur 70 Minuten, das hat super gepasst. Das ist The Bill Murray Stories, Life Lessons Learned from a Mythical Man. Mhm. Und das weiß ich nicht, das kennst du ja bestimmt. Also Bill Murray kennst du logischerweise, Ghostbusters und so weiter. Und der hat ja diesen Ruf, dass der immer so auf Partys auftaucht einfach. Kennst du nicht?
Nee, habe ich noch nie gehört.
Wie bitte?
Nee. Tatsächlich nicht.
Da gibt es hunderte von Storys von. Also, wenn das der einfach so, wenn da irgendwie eine Party ist und die Tür steht auf, dann kann es sein, dass Bill Murray reinkommt und dann. Und dann war, da gibt es auch so Geschichten, dass er auf so einer Studentenparty war und dann hat er einfach den Abwasch gemacht.
Okay.
Und so weiter. Oder bei Hochzeiten kommt er oft, wenn er irgendwo unterwegs ist und eine Hochzeit ist da, dann feiert er halt mit.
Okay, krass.
Ja. Und da gibt es ganz viele Geschichten
von. Was man halt als Star so machen kann, ne?
Ja, und aber gar nicht so, dass er dann so der Mittelpunkt ist, sondern seine Idee ist ja einfach quasi, dass er dann da, also der ist einfach so drauf. So, und jetzt hat halt so ein junger Dokumentarfilmemacher ist diesen Geschichten auf die Spur gegangen, ob das jetzt stimmt oder ob das so eine Yeti-Erzählung ist. Und hat dann halt all diese Leute, die ihn gesichtet haben, hat er gesucht. Ja, das ist so ganz nett, aber der Typ schneidet sich halt rein und der Typ ist halt so ein unerträglich, der Typ.
Okay.
Das macht alles kaputt.
Und ist
das
Bill Murray wenigstens, kommt er wenigstens auch zu Wort oder hat er den nicht?
Nee, also er sagt zu ja logischerweise auch nichts, wenn er in Interviews darauf angesprochen wird, und sagt er immer, ich weiß nicht, wovon sie reden.
Ja, okay.
Weil es gibt auch die eine Geschichte ist, dass ein Typ war in so einer Kneipe auf Schwette. Und da kam Bill Murray von hinten, hat ihm die Hand um die Augen gelegt und gesagt, niemand wird dir glauben. Okay. Also die haben wir weggenommen, der Typ hat sich umgedreht gesehen, das war Bill Murray.
Niemand wird ihm glauben. Nee, das wird dir wirklich keiner glauben. Aber es ist eine coole Story.
Ja, und das zieht jetzt Bill Murray auch durch. Also es ist mittlerweile sehr sicher, weil es gibt auch viele Fotos und so. Also es ist sehr sicher, dass das stimmt in den allermeisten Fällen.
Okay.
Und dass der einfach so drauf ist. Und,
Na gut. Klingt auf jeden Fall.
Ja, leider.
Also, die
leider.
Story dahinter klingt interessanter als offensichtlich die Dokumentation.
Ja, das ist nicht gut. Mhm. Was so ein bisschen in eine ähnliche Richtung geht, wo der Film aber super ist, ist You Cannot Kill David Arquette.
Mhm.
David Arquette kennst du vielleicht aus den Scream-Filmen natürlich. Ja. Ist der trottelige Cop.
Mhm.
Und David Arquette hat, weiß gar nicht genau wann, ich würde sagen Anfang des Jahrtausends, Ende der 90er, eine Wrestling-Komödie gemacht.
Mhm.
Ich weiß auch nicht, wie die heißt. Ich habe sie auch nicht gesehen. So, und als Teil der Promotion ist er halt bei der WWE, also bei der größten Wrestling Federation, da aufgetreten und hat den Weltmeistertitel gewonnen.
Okay.
Weil das ist ja, die sprechen sie ja ab, wer gewinnt, logischerweise. So, dann haben sie halt gesagt, so wäre doch ein cooler Marketing-Gag, wenn der jetzt gewinnt.
Ja.
So, aber erstmal werden so Schauspieler oder Sportler oder so, das kommt öfter mal vor, dass die so als Marketing-Crossover da mitmachen. Ist sowieso verpönt bei Fans, sag ich mal.
Ja,
aber dass da jetzt noch so ein schwächlicher Hollywood-Schauspieler da jetzt diesen Titel gewinnt, der ist der meistgehasste Typ in der Geschichte des Wrestlings. So, und jetzt wollte er aber jetzt sozusagen sein Comeback feiern, und zwar als echter Wrestler.
Ah, okay.
Und dann trainiert er halt ohne Ende und tritt so bei so wirklich bei so Backyard-Sachen auf. Es gibt eine Szene im Film, wo ihm irgendwie mehr oder weniger die Halsschlagader durchtrennt wird. Das ist, also wirklich, okay, das Blut spritzt raus. Ja. Er geht aus dem Ring. Man merkt so, dass der kurz vor der Ohnmacht steht. Dann überlegt er sich, nee, ich will den Kampf noch zu Ende bringen. Geht wieder rein, lässt sich schnell pinnen, dass er verloren hat, offiziell. Und ja, dann erfährt, wie heißt er denn? Der von einer seiner besten Freunde, der von 90210, der leider gestorben ist letztes Jahr oder vorletztes Jahr.
Jason Priestley?
Nee, der andere, ja, große.
Weiß ich nicht, keine Ahnung.
Ja.
Meine Serie gewesen.
Ja, das war auf jeden Fall ganz groß. Der fährt ihn dann noch ins Krankenhaus und rettet so quasi so kurz vor Schluss noch sein Leben. Und diese ganze Geschichte, der geht dann aus nach Mexiko und macht dann da so Street Wrestling. Das ist quasi, weiß nicht, in Berlin kennt man das ja, so an diesen großen Kreuzungen stehen manchmal so Leute, die jonglieren und dann gehen sie die Autofenster ab und wollen ein bisschen Geld dafür haben. Oder Scheiben wischen, ne? Aber das mittlerweile sind das mehr so kleine Kunstdarbietungen. Ja. Und in Mexiko gibt's das auch, aber mit Wrestling.
Wirklich?
Dann führen die auf der Kreuzung kurz so ein paar coole Wrestling-Moves auf, und werfen sich durch die Luft und so und danach gehen sie und da macht er dann halt auch mit. Ja, und man fragt sich die ganze Zeit, ist das echt, weil der hat wohl auch echt psychische Probleme. Mhm. Aber seine Frau hat das produziert und die ganze Zeit denkt man sich, ob das so ein Hoax ist oder nicht. Aber es ist wohl alles echt. Aber es ist alles ziemlich unglaublich und richtig gut gemacht. Also auch von so einem Oscar-nominierten Regisseur und so.
Ja.
Also der war für irgendeinen Kurzfilm, Doku, Oscar nominiert. Aber super gemacht. Also ich hatte da 4 Sterne. Gute
Sehr
Sache.
Sehr cool. Na dann, was gibt's noch so auf deiner Liste?
Ja, wenn du Stuck nicht willst, dann nehme ich was Stuckmäßiges, was nicht auf Stuck geguckt wurde. Also die Zuhörer wissen immer noch nicht, was Stuck ist. Aber ist egal.
Das sind furchtbare Filme.
Das ist ein völliger Unfug. Völliger Unfug ist das. Also wir versuchen das, aber wir scheitern ja zu oft. Aber egal. Ich habe geguckt Aqua Slash, der auf Deutsch den Untertitel hat, vom Spaßbad zum Blutbad.
Ah, da habe ich den Trailer gesehen jetzt letztens. Irgendwie,
ja, ich auch, deswegen habe ich den Film geguckt. Okay. Das ist 70 Minuten Slasher aus Kanada, aber englischsprachig und typisches 80-Jahre-Slasher-Ding, Setup, irgendwie so Abschlusswochenende, Highschool, College, keine Ahnung, und traditionell mietet diese Schule das örtliche Freibad, das dafür berühmt ist, dass es ganz viele Wasserrutschen hat. Und da gab es auch mal so einen deutsch-polnischen Film, der auch in so einer Schwimmhalle gespielt hat. Ich weiß nicht, ob ich so ein Swimmingpool oder so, also ein Slasher, ganz furchtbar. Ja. So, und dann passieren da am Anfang halt so zwei Slasher-Morde, so, und dann, wer war's und so, ne, so typischer 80-Jahre-Slasher, aber dann passiert eigentlich 60 Minuten lang gar nichts. Man lernt einfach bloß diese ganzen Schüler und die Betreuer und die Aufpasser kennen, das sind alles mega Arschlöcher, also wirklich durch die Bank, alte Vögel natürlich ohne Ende da rum. Und, es geht aber alles nur darum, dass nach ungefähr der Hälfte oder so, oder zwei Dritteln, installiert jemand zwei gigantische Rasierklingen in einer dieser Wasserrutschen. Einmal so quer so rüber, dass das wie so ein Ex ist. Ne? Und dann die ganzen letzten 20 Minuten gehen nur darum, dass da so ein Rennen passieren soll, so ein Wasserrutschenrennen. Und erstmal dauert es ewig, bis es endlich losgeht. Und dann gibt es quasi 4 Teams, die oben in den 4 Wasserrutschen rutschen. Und wer als erstes unten ist, gewinnt irgendwie $500. Aber man weiß ja auch als Zuschauer nicht, in welcher von diesen Wasserrutschen denn eigentlich die Rasierklinge ist. Deswegen ist das erstmal so.
Ja.
Und dann aus diesem einen Kill, ne, oder aus dieser einen Killmaschine, die sie da haben, holen die so unfassbar viel raus, weil dann, nachdem dann die ersten quasi da durch sind, die erste wird quasi völlig zerschnitten und dann kommt Kopf und so, die kommt quasi in 5 Teilen einfach unten raus. Aber die Kraft von dem Rutschen reicht nicht, um die rutschen zu dritt, immer so ein Dreierbahn. Ja. Die reicht nicht, um dass die alle drei auch durchgehen. Die zweite ist quasi so halb durch und tot, aber die dritte sitzt dahinter und kann aber nicht weg. Ja. Und währenddessen kommen aber oben die nächsten. Ah, okay. Und dann müssen die natürlich während des Rutschens anhalten, was aber nicht so einfach ist.
Ja.
Weil dann kommen auch wieder die nächsten. Und dann kommen Leute, die warnen und sagen, ihr könnt nicht rutschen, und ist alles voller Blut. Und die sagen dann so, ich warte jetzt hier schon seit 20 Minuten, ich rutsche. Das ist mir doch egal. Und dann schmeißen die da alle rein und alle rutschen immer weiter. Und also was der da rausholt, das ist einfach der Film insgesamt, also ich gebe am Schluss 3 Sterne, weil die Viertelstunde ist einfach, was der da exploitation-mäßig rausholt.
Das ist auch wieder krass, weil ich habe den Trailer geguckt und dachte mir, Mensch, das sieht ja sehr spaßig aus irgendwie, aber was du hier zu erzählst, besteht alles Bildmaterial aus dem Trailer, quasi aus den letzten 15 Minuten.
Ja, man denkt ja auch, dass das so ein Trash-Ding ist.
Mhm.
so ein bisschen, ich habe das viel in Kritiken gelesen, dass man so ein Piranha 3D erwartet oder so, ja. So völlig, völlig abgedreht. Aber das ist ein recht bodenständiger Slasher.
Okay.
Und diese Szene wird da also, sozusagen, die ist jetzt, natürlich ist die auf Gore-Spaß ausgelegt, aber sie ist auch gleichzeitig auf Spannung. Also die ist, ich fand die ziemlich spannend auch, mit dem, wenn die da oben steht, wer geht jetzt noch runter, krass. Wer ist es überhaupt oder so. Okay. Ich finde, wir sind, haben wir ganz gut für einen Monat.
Okay. Damit du nicht ganz so traurig bist, nenn mir den besten Stuckfilm, den du auf deiner Liste stehen hast.
Den besten Stuckfilm?
Oder erklär den Leuten erstmal noch, die gar nicht wissen, was Stuck eigentlich ist. Weil
ja, Stuck ist ja eigentlich, ist es ein Festival in Deutschland. Genau, ja. Das früher in Nürnberg war, mittlerweile auch in Berlin. Aber Festival ist ja gerade nicht.
Genau.
So, und da laufen eigentlich nicht, also es gibt ja viele, mittlerweile viele ironische Festivals, die schlechte Filme zeigen, um sich ironisch drüber lustig zu machen.
Genau.
Sowas gucken wir nicht. Sondern Stehlern ist eigentlich Filme, die auch nicht mal so schlecht sind, dass sie schon wieder gut sind, sondern so davor. Und dann guckt man ein Wochenende lang, 14 Stunden am Tag, einfach solche Filme. Inklusive dann auch mal so Dokumentationen über DDR-Stahlwerke oder so.
Ja.
Also eigentlich ganz viele Dokumentationen, die in irgendeiner Form mit Stahl zu tun haben. Weil das ist ja der stählerne Film.
Ja.
So, und wir haben jetzt quasi als Ersatz, machen wir jetzt quasi ein privates
Wochenende.
Dann, die Regeln sind, jeder bringt zwei mit und dann hat man sechs Filme. So, und beim ersten Mal haben wir dann zum Beispiel noch ausgesucht, welche Reihenfolge der da am meisten Sinn macht. Also man verrät die anderen nicht, dass das alles liegt, ne? Der Film fängt einfach an und du weißt nicht, was kommt. So, und dann hatten wir vorher immer noch so überlegt, ja, passt deiner eher ans Ende oder an Anfang? Aber da haben wir auch entschlossen, das widerspricht ja völlig dem Gedanken des Stählernen, wenn man die Filme in eine sinnvolle Reihenfolge bringt. Das ist ja völlig gaga. Da könnte man ja Spaß haben.
Ja, genau.
Also losen wir jetzt aus. Es wird eiskalt ausgelost, was als nächstes kommt. Da sind natürlich auch ein paar, also es gibt sechs Filme und 10 oder 12 Zettel. Weil auf den anderen Zetteln steht natürlich Bohnenkamp-Schnapsrunden drauf.
Bohnenkamp-Schnaps?
Ja, Bohnenkamp sind diese billigsten, diese billigsten Kräuterschnäpse, die es im Supermarktregal gibt. Also auch sehr stählern, die sind absolut ekelhaft.
Ja.
Und man hofft die ganze Zeit, dass die nicht am Stück kommen.
Mhm.
Man kann ja auch mal vier am Stück trinken, da hätte man überhaupt keinen Bock drauf. Und das andere ist, man hofft, dass sie nicht am Schluss kommen.
Ja.
Weil wenn man nachts um 2 oder 3 fertig ist, will man einfach nur ins Bett.
Ja.
Und wenn man dann aber dumm gezogen hat und dann noch 4 Schnaps trinken muss, auf die man keinen Bock hat, das ist überhaupt nicht schön. Ja, und das ist das. Genau, und dann, ja. Ja, aber also ganz oft, also ich nehme einmal Filme, die ich selber auch nicht kenne.
Ja, okay.
Und ganz oft greift man halt daneben und trifft aus Versehen Filme, die sich dann als ganz toll erweisen. Und ich habe jetzt so, also ich jetzt sag nur die Titel von 2, 3 Filmen, die wirklich scheiße waren. Das waren zum Beispiel Robin Hood, Ghosts of Sherwood von so einem deutschen, so ein, was ist das, Robin Hood Zombie Splatter Ding mit Kane Hodder und, aber ganz billig, das war gar nicht gut. Obwohl, an dem Tag hatten wir wenige, die ich echt schlecht fand. Ich fand auch, ich habe ausgesucht Amanda Knox, Murder on Trial in Italy, über die wahre Amanda Knox Mordgeschichte mit Hayden Panettiere, weil ich gedacht habe, so, die ist nicht nur, das war so ein Lifetime-Fernsehfilm, ist nicht nur schlecht, sondern die ist jetzt auch noch so absolut egal, weil das 10 Jahre her ist.
Mhm.
Aber meine beiden Mitstreiter mochten den Film irgendwie. Ich fand den total manipulativ und bescheuert. Also den fand ich echt scheiße. Und was ich noch ausgesucht habe, war A Talking Cat. Weil der hat den der heißt A Talking Cat, Ausrufezeichen, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Es gibt auch noch die Fortsetzung A Talking Pony.
Aha.
Ausrufezeichen, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Von David de Coteau.
Mhm.
Der, also im Film steht ein Frauenname als Regisseurin, aber das ist eins seiner Synonyme.
Okay.
Der Typ hat, das ist ein Schüler von Roger Corman, der hat seit Mitte der 80er hat der bei 190 Filmregie geführt oder so.
Okay, krass.
Und Eric Roberts kennt man vielleicht, einer der Trash-Leute überhaupt, der spielt in 40 Filmen im Jahr mit, spricht diese Katze, passt so überhaupt nicht zu dieser süßen Masse, seine Stimme, und die läuft so irgendwo in L.A., also es gibt andauernd von so einer Villa so eine Außenansicht, das ist jedes Mal dieselbe, benutzt die auch in all seinen Filmen, das ist immer dieselbe Villa. Und dann tapst die da so rum, spricht mit jedem, es gibt so Vater, Sohn in so einer Villa. Es sind auch nicht irgendwie so besonders attraktive Schauspieler oder so, sondern einfach Leute, weiß nicht, nebenan wohnen. Und so aus anderen Häusern, andere Familien, und dann läuft die Tat so rum und spricht mit jedem genau einmal und verbessert so das Leben von allen.
So geil.
Und ich war mega begeistert von dem Film.
Okay.
Also ich fand das, also die Dialoge, wir haben uns weggeschmissen. Ich habe seit Ewigkeiten nicht mehr so viel gelacht. Und zwar ehrlich gelacht, gar nicht so drüber gelacht, sondern so. Klar, das Ding ist super billig, aber Wir hatten unseren Spaß. A Talking Pony wird auf jeden Fall geguckt, aber da nicht mehr beim Stuck, weil jetzt erfüllt das halt nicht mehr unsere Regel. Weil jetzt wollen wir den
sehen. Ja, jetzt wollt ihr den so sehen. Ne?
Und was ich jetzt auch habe, der hat eine Reihe für einen dieser billig amerikanischen Billig-TV-Sendern, die heißt The Wong. Mhm. Das sind aber, die hängen nicht zusammen. Aber es heißt einfach The Wong Babysitter zum Beispiel. Ja. Da kommt dann raus irgendwie so ein Psychoschwiller, ne? Weißt du, irgendwann stellt sich raus, so, der Babysitter ist gar nicht der Babysitter.
Ja, okay, alles klar.
Und es gibt aber dann noch so The Wong Cheerleader, The Wong Fiancé, The Wong Wife, The Wong Husband, The Wong Cheerleader's Husband.
Oh,
und so weiter und so weiter. Und es gibt, glaube ich, erstmal kommen die ungefähr alle zwei Wochen, kommt ein neuer. Und es gibt, glaube ich, insgesamt schon 25 davon.
Wow.
Und ich habe jetzt 8 oder 9 habe ich jetzt.
Ja.
Und da wollen wir auch mal so ein Wochenende machen, wo wir dann so 12, 13 Stück von den Dingern am Stück gucken.
Wow. Okay, das klingt ziemlich absurd. Ja, gut, ich glaube, damit, oder hast du noch einen Film, den du unbedingt nennen willst?
Nee, ich bin schon länger durch.
Ach so, dann sind wir schon länger durch. Perfekt. Ja, dann, Christoph, dir vielen lieben Dank, dass du hier warst und dass du uns deine Filme vorgestellt hast. Wer sich vielleicht noch dran erinnert, wir haben angefangen mit Honest Thief, dem Liam Neeson-Film, sind dann übergegangen zu Christophs Marathon-Filme gucken. Bei den Horror-Franchises, so Critters und Tremors, die will ich mir auf jeden Fall auch nochmal angucken.
Soll ich die beim nächsten Mal mitbringen? Ich habe die beide Komplettboxen auf die Welt.
Oh ja, dann bitte, bitte sehr gerne. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Und was ist dein Ziel für Februar denn quasi?
Weniger.
Weniger,
okay. Hat ja auch weniger Tage, ne?
Ja, okay, gut.
Aber nö, das wollte ich nicht. Ich habe ja letztes Jahr genau 700 Filme geschafft.
Genau.
Ja, okay, ich habe dann aufgehört. Punktlang. Ich habe am 31. als ich die 700 voll hatte, habe ich dann gesagt, ich gucke jetzt am 31. nur noch Serien.
Ah, okay, gut, alles klar. Ja, schön. Gut, ja, dann dir vielen lieben Dank und unser Dank geht natürlich auch an alle da draußen, die uns jede Woche immer wieder zuhören, die uns auch mit netten Worten unterstützen, die ihr dann an leinwandliebe@filmstarts.de schicken könnt. Ich wünsche euch weiterhin alles Gute. Wir hören uns nächste Woche wieder und jetzt kann ich sogar schon mal spoilern, weil wir genau wissen, was nächste Woche kommt, denn wir reden über David Finchers Fight Club. Bin ich schon mal sehr gespannt drauf, weil ich habe den, glaube ich, seit 15 Jahren nicht mehr geguckt oder so. Ich werde ihn jetzt gefühlt am Wochenende das erste Mal wieder so richtig nochmal gucken. Lange, lange her. Bin mal gespannt, ob er immer noch so gut ist, wie ich ihn in Erinnerung habe oder ob ich ihn gar nicht mehr gut finde. Genau, das erwartet euch nächste Woche, dann mit anderen Leuten, die wahrscheinlich dann nicht mehr im Studio sein werden. Deswegen, also bleibt gesund, guckt viele Filme, vielleicht nicht ganz so viele Filme wie Christoph, aber guckt ein paar und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, ciao, ciao.